Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir sprechen heute über Carve-outs. Das ist ein Thema, mit dem sich sowohl Konzerne als auch Finanzinvestoren nach unserer Beobachtung aktuell intensiv beschäftigen. Für die einen ist es ein Weg, sich von Ballast zu befreien, für die anderen ist es eine spannende Dealquelle. Aber wie funktioniert die Abspaltung in der Praxis? Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen. Sie sind beide Juristen, haben aber betont, dass sie nicht nur zu den rechtlichen Aspekten sprechfähig sind, und das werden wir heute sehr gerne testen. Ich stelle beide gern kurz vor. Der erste im Bunde ist mein Co-Gastgeber, Carsten Kühnle. Carsten ist M&A-Partner bei Norton Rose und hat sich, das darf man glaube ich sagen, in den letzten Jahren mit einigen Deals zum absoluten Carve-Out-Experten entwickelt. Wir haben das Thema auch bei unserer Deal-Sourcing vor 2 Jahren mal mit ihm aufbereitet. Ja, schön, dass du mit dabei bist, Carsten.
Ja, vielen Dank, lieber Bastian. Freue mich sehr.
Das tue ich auch. Der Fall, den wir uns damals vorgeknöpft haben, das war die Herauslösung des Kunststoffgeschäfts von Mann und Hummel, das damals an Mutares verkauft wurde. Und diese Transaktion kennt auch mein zweiter Gast wie kaum ein anderer. Gunnar Sköris war nämlich als Group General Counsel einer der Verantwortlichen, die den Carve-out in die richtige Form gießen mussten. Herzlich willkommen in der Runde, Gunnar.
Hallo Bastian, hallo Carsten. Freut mich, heute hier zu sein.
Ja, wollen wir doch mal ein bisschen zu Beginn auf den Carve-Out-Markt als solchen gucken. Carsten, es hat ja durchaus einige Carve-Outs in den vergangenen Jahren gegeben. Allerdings habe ich so ein bisschen den Eindruck, da wurde etwas mehr drüber gesprochen als umgesetzt. Kommt die große Carve-Out-Welle noch?
Die Carve-Out-Welle ist aus meiner Sicht absolut im Gange. Wenn wir die Presse der letzten 4 Wochen einfach mal reflektieren, dann sehen wir quer durch alle Branchen Schlagzeilen über Abspaltungen, über geplante Portfoliooptimierungen. Wenn wir beispielsweise auf die Pharmaindustrie schauen, dann haben wir in den letzten Wochen Bayer, Novartis, Merck, Fresenius gelesen als Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir sehen in der Chemiebranche das natürlich schon seit vielen Jahren, aber jetzt auch wieder sehr, sehr verstärkt. BASF, Evonik, wie sie alle heißen. Und bei den natürlich auch sozusagen klassischen Industrials haben wir Siemens ja als Konzern, der wahrscheinlich wie kein anderer in den letzten Jahren sich mit Carve-outs jeglicher Form beschäftigt hat. Aktuell die Diskussion, ob die Labordiagnostik-Sparte Healthineers abgespalten werden soll oder auch die Zugsparte Mobility. Und dann natürlich auch Automobilindustrie, sowohl Zulieferer als auch Hersteller. Genannt wurde natürlich schon der Mann-Hummel-Fall. Dann haben wir in den letzten Wochen gelesen von Webasto. Wir kennen Transaktionen von Conti und ZF. Bosch ist derzeit dran, sein Sicherheitssystemgeschäft, Überwachungskameras und Alarmanlagen vorzubereiten für eine Veräußerung. Und dann jüngst auch Rheinmetall, die ihr Kleinkolbengeschäft veräußert haben. Also da ist sehr, sehr viel Bewegung im Markt.
Jetzt hast du so schön formuliert, Beschäftigung. Beschäftigung ist noch nicht gleich Umsetzung. Wie viele von denen, die sich beschäftigen, setzen dann auch tatsächlich ein Carve-out um?
Wer sich auf die Carve-out-Reise macht, kommt irgendwann an den Punkt, wo er nur noch umsetzen kann. Denn ein abgebrochener Carve-out ist ja so ziemlich das Unangenehmste, was einem veräußerungswilligen Konzern passieren kann. Denn es steckt ja typischerweise eine strategische Entscheidung dahinter. Die strategische Entscheidung wird auch kommuniziert und das dann zu parken, rückgängig zu machen, ist schwer. Was wir allerdings sehen, ist natürlich, dass sich Prozesse verzögern. Ja, Prozesse dauern einfach länger, als dies vor einigen Jahren der Fall war.
Gilt das für die Verkaufsprozesse oder auch für die Vorbereitungsprozesse?
Vor allem für die eigentlichen Verkaufsprozesse. Investoren schauen natürlich viel genauer hin. Es gibt neue Themen, die dazugekommen sind. Stichwort ESG, Stichwort KI, politische Rahmenbedingungen. Also das Gemengelage an Entscheidungen, die auch auf Investorenseite zu beurteilen sind, die dann zu prüfen sind, ist signifikant höher als vor Jahren noch.
Gunnar, für dich gleich als erstes vielleicht mal eine Frage, die du gar nicht beantworten magst. Aber bereitet ihr neben dem Carve-out, über den wir noch ausführlich sprechen, noch was weiteres vor?
Selbst wenn wir was vorbereiten würden, würde ich es jetzt natürlich nicht offenbaren. Aber ich glaube, die generelle Aussage, dass wir uns unser Portfolio immer anschauen und das regelmäßig überprüfen, ob das noch das richtige Setup ist, das machen wir auf jeden Fall. Und das müssen wir auch machen. Wir sind mitten in einer Transformationsphase, so ein bisschen unabhängiger zu werden vom Automobilzuliefergeschäft. Wir haben einen neuen Bereich, da musst du aber eigentlich auch immer schauen, ist das, was wir im Wesentlichen durch anorganisches Wachstum hinzugefügt haben, ob das das Richtige ist, ob das profitabel ist. Das ist so das wesentliche Kriterium. Und wenn es das nicht ist, dann musst du halt Konsequenzen treffen, wie jetzt in dem Fall, den wir gleich besprechen werden.
Der Markt ist aktuell ziemlich in Bewegung, sagt Carsten. Andererseits gibt es noch nicht so unfassbar viele Unternehmen, die schon mal einen Carve-out wirklich durchgezogen haben. Also müsstest du eigentlich ein ganz guter Seismograf sein. Wie viele Unternehmen klopfen bei dir an und versuchen, deine Erfahrung anzuzapfen?
Erstaunlich wenig. Ich nehme aber in meinem Umfeld, das ist wesentlich Automobilzulieferindustrie oder auch befreundete Unternehmen aus der Stuttgarter Region, schon wahr, dass man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt. Ja, also das gibt einen Austausch unter General Counsel. Da fragt man dann immer mal wieder, wie habt ihr das gemacht? Was waren denn die wesentlichen Punkte, auf die man achten müsste, wenn man, also sehr viel Konjunktiv, wenn man sowas anfangen würde zu überlegen? Und ich finde, du hörst daraus, dass sich Unternehmen immer mehr Gedanken darüber machen, eine Portfoliobereinigung, kannst du auch KV dazu sagen, aber über eine Portfoliobereinigung nachzudenken, sehe ich schon. Und ich glaube, so, da stimme ich dem Carsten zu, das wird dieses Jahr an Fahrt aufnehmen, aber dieses Jahr nicht aufhören, sondern in 2025 sicherlich noch weitergehen. Und ich glaube, wir werden deutlich mehr KV sehen.
Das sind ja jetzt nicht immer die Perlen, die da rausgelegt werden. Carsten, wer steht für solche Unternehmen als Käufer bereit?
Also es kommt natürlich darauf an, wie das Opportunitätsfenster ist. Heißt, ist das Unternehmen profitabel? Ist das Unternehmen nachhaltig? Hat das Unternehmen eine gesunde Wachstumsperspektive? Und davon abhängig ist natürlich das sogenannte Bidder-Universe, das Käuferspektrum. Ja? Für Unternehmen, die Teile veräußern, die weniger profitabel sind, die möglicherweise auch weniger nachhaltig sind unter ESG-Gesichtspunkten, ist der Markt natürlich enger als für Unternehmensteile, die jetzt beispielsweise in der Healthcare-Industrie, ja. Wir sehen dann einerseits eben Turnaround-Investoren, deren Philosophie ganz klar ist, weniger profitable Einheiten zu erwerben und die wieder auf Erfolg zu bringen oder die gegebenenfalls auch über eine Plattformlösung mit anderen ähnlichen Unternehmen zusammenzubringen und dann so ein sogenanntes Last-Man-Standing-Modell zu fahren. Aber andererseits gibt es auch noch in einigen Bereichen natürlich auch Strategen, die sich solche Geschäfte noch anschauen. Aber insgesamt, je schwerer das Geschäft, desto weniger strategische Beteiligung natürlich.
Und wenn ich da noch hinzufügen darf, Carsten, was wir ja bei uns gesehen haben, fand ich auch interessant. Ein ganz neues Modell nennt sich Shareholding as a Service. Das heißt, es gibt mittlerweile Dienstleister, die bieten dir an, dass du, so wie du es gesagt hast, Bastian, wenn du eben nicht die Perlen hast, aber sie aus deiner Bilanz raushaben möchtest, die bieten dir das an, in einem Treuhandmodell die Anteile zu übernehmen. Und der Rest ist relativ frei gestaltbar. Da kannst du dann zum Beispiel sagen, ja, versuch mir einen Käufer zu finden. Und wenn du dann Erfolg hast, gibt es eine erfolgsabhängige Provision oder im schlimmsten Falle wird es liquidiert. Fand ich aber ganz interessant, bei uns zu sehen, dass sich dieses Universum an Interessenten auch aufgetan hat.
Ja, wir haben tatsächlich zu dem Thema im vergangenen Jahr auch mal einen Podcast gemacht. Das scheint tatsächlich im Kommen zu sein. Erzähl uns noch mal ein bisschen was über euren konkreten Fall, Gunnar. Erste Frage, warum habt ihr euch von der Kunststoffsparte getrennt? Und zweite Frage, warum in der Form eines Carve-outs? Welche anderen Optionen habt ihr geprüft und warum verworfen?
Wir verfolgen langfristig das Ziel, uns auf unsere Kernkompetenz zu konzentrieren und das ist Filtration. Das, bei uns nannte sich das Performance Plastic Parts Geschäft, ist ein Geschäft, das dem Filtergeschäft vorgelagert ist im Wesentlichen. Ja, also die Teile, um die es dort geht, die führen Luft zum Filter im Motorenumfeld hin, also ganz grob und vereinfacht gesprochen. Ist also kein klassisches Filtrationsgeschäft. Da wir uns aber in Zukunft mehr auf unsere Kernkompetenzen fokussieren wollen, aber eigentlich auch müssen, hat das nicht mehr so richtig ins Portfolio gepasst. Und dann wurde irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, was machen wir denn damit? Und das beantwortet so ein Stück weit vielleicht die zweite Frage von dir. Wir haben uns natürlich angeschaut, können wir dieses Geschäft erfolgreich mit Blick in die Zukunft weiterführen und mussten uns aber dann am Ende eingestehen, wir sind nicht die Richtigen, die das Geschäft profitabel weiterführen können. Jetzt muss man dazu sagen, Mann und Hummel ist ein Familienunternehmen, vielleicht im Englischen besser ausgedrückt family owned. Also es ist nicht so, dass das immer eine Familie ist, aber es steht eine Eigentümer oder besser gesagt zwei Eigentümerfamilien hinten dran, die natürlich auch ein Interesse daran hatten, die Mitarbeiter, die in diesem Geschäftsbereich angestellt sind, das sind über 1000 Mitarbeiter, nicht auf die Straße zu setzen. So, das heißt, das Thema Liquidation schaut man sich an. Also wir nannten das Rundown-Case. Was müsste passieren, wenn wir sagen, okay, wir können das Geschäft nicht veräußern, auch nicht selber profitabel vorantreiben? Wie würde so ein Case aussehen? Das war aber immer der Case, der eigentlich nicht gewünscht war. Du guckst dir den aber natürlich auch an. Und dann waren wir umso erfreuter, dass wir Investoren gefunden haben, denen dann so viel an unseren Mitarbeitern lag, dass wir die Mitarbeiter mehr oder weniger alle übergeben konnten.
Aber sind das Prozesse, die man parallel betreibt? Weil es bringt ja nichts, einen Carve-out ewig vorzubereiten, der wird nichts und dann fängt man erst an mit dem Rundown-Szenario.
War Teil unserer Lernkurve, ja, gebe ich dir recht, weil wir hatten uns genau das überlegt. Intellektuell, glaube ich, ist es immer einfacher zu verarbeiten, wenn du sagst, ich mache sequenziell. Ja, du sagst einen Schritt nach dem anderen, dann guckst du dir alle möglichen Fälle an, bewertest sie ausführlich und irgendwann kannst du deine Entscheidung treffen. Das war hier nicht möglich, aus vielerlei Gründen. Einer war, dass die Investoren uns mitgeteilt hatten, sie wollten einen relativ schnellen, zügigen Prozess, wir am Ende des Tages auch. Und wenn du den Weg einmal beschreitest, kommst du aus dieser parallelen Betrachtungsweise nicht mehr heraus. Da gehört dann zum Beispiel auch die Evaluation dieses Shareholders as a Service Modells dazu oder andere Optionen, eben auch der Rundown Case mit einer wie auch immer gearteten Liquidation am Ende des Tages. Also ja, wir haben das dann am Ende parallel gemacht.
Wenn man eine enge Zeitschiene von Käufern vorgegeben bekommt, dann limitiert das ja auch ein bisschen, was man vorab machen kann. Vielleicht, Carsten, du hast ein paar Projekte schon beobachtet. Was hat das für Auswirkungen auf den Planungsprozess?
Also Planung ist beim Carve-out das A und O. Wir sagen im Englischen immer so schön prepare, prepare and prepare. Der idealtypische Ablauf von KV-Transaktionen, die keinen Kapitalmarktbezug haben, sieht inzwischen so aus, dass man einen sogenannten Unpacked oder Semi-Packed-Deal wählt. Das heißt, der eigentliche KV, das heißt die Herauslösung des zu veräußernden Geschäfts, erfolgt, so wie auch im Mann-Hummel-Fall geschehen, zwischen Signing und Closing. Heißt im Umkehrschluss, dass aber schon zum Signing klar sein muss, wie der Carve-out erfolgt. Und das wird regelmäßig über ein Carve-out-Step-Paper, Reorganization-Step-Paper, wie auch immer man das nennen mag, geregelt. Und das ist eine der absolut zentralen Anlagen, wenn nicht eines der das Herzstück des Unternehmenskaufvertrages in solchen Situationen. Und darin enthalten sind dann, je nach Land, je nach betroffener Gesellschaft, je nach Thema, ganz, ganz verschiedene Carve-out-Schritte. Das können Asset-Deals sein, es können Share-Deals sein, Einbringungen, das können Projektübertragungen sein. Das hat kein Ende an sich, ja. Und man muss sich natürlich auch überlegen, als Verkäufer, was kann ich eigentlich in der mir zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt realisieren? Also jeder wünscht sich natürlich ein weitestgehend selbstständig funktionierendes Carve-out-Business zum Tag 1. Das ist das sogenannte Closing und der englische Begriff dafür wäre die Standalone Readiness. Die Idealwelt sieht so aus, dass am Closing das ausgekaufte Geschäft operativ, finanziell, steuerlich, rechtlich mit all seinen Kundenbeziehungen als lebende neue Unit voll funktionsfähig am Markt besteht. Das ist die idealtypische Welt, die aber, wenn man es realistischerweise betrachtet und auch in der Praxis so gut wie nie vorkommt. Anders bei kapitalmarktbezogenen Transaktionen. Aber im Private M&A-Umfeld gibt es natürlich zum Day One begleitende Transition Services, die dann helfen, den eigentlichen Carve-Out-Workload geringer zu halten. Und so schließt sich wieder der Kreis. Also das Ausmaß meines Carve-Outs hängt an der Day-One-Readiness. Und das wiederum beeinflusst Zeit- und Ressourcenplanung.
Hm. Dann kommen wir nochmal, Gunnar, zu eurer Zeitplanung. Also gab ein bisschen Druck von den Investoren. Wie habt ihr einen Zeitplan entwickelt und habt ihr den auch einhalten können?
Die letzte Frage, um die zu beantworten, ich denke ja, der Zeitplan war recht eng, nicht nur aufgrund der Investorenvorgaben, aber eben auch, sondern wir wollten dann irgendwann auch, wenn du diesen Prozess startest, kommst du irgendwann in so einen Modus operandi, dass du dich anfängst, gedanklich von dem Geschäftsbereich zu trennen. Das wurde entsprechend intern auch kommuniziert und dann, glaube ich, ist es am Ende des Tages auch wichtig, dass du diesen klaren Cut hinbekommst. Was wir gemacht haben, ist, so wie es Carsten gerade beschrieben hat, wir haben uns diesen Carve-Out-Step-Plan zusammen überlegt. Der hatte am Ende des Tages, ich weiß gar nicht, 20, 30 Seiten. Also es war ein relativ großes Dokument und auch das war eigentlich nur die High-Level-Beschreibung. Wenn du die aber hast, kannst du zurückrechnen, wie viel Zeit du eigentlich brauchst für die verschiedenen Themen. Und der Rest war am Ende des Tages eine Abstimmung mit dem Investor, der es, kann man fairerweise sagen, deutlich schneller haben wollte. Am Ende des Tages war das aber nicht realistisch. So, das heißt, wir haben eine realistische Perspektive drüber gelegt. Kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, weil in diesem Spiel Carve-Out fehlt aktuell noch ein Spieler in der gesamten Diskussion, jedenfalls bei uns, und das ist der Kunde. Ja, also wenn man sich überlegt, warum wir das gemacht haben und wer davon eigentlich am stärksten betroffen ist, ist das bei uns immer der Kunde und das sind die großen OEMs. Also die haben natürlich auch noch ein Stück weit mitreden dürfen, weil die darüber auch zeitnah informiert wurden und dann natürlich ihre internen Prozesse haben in so einem Fall und die auch berücksichtigt werden mussten. Das kannst du aber alles sehr gut abfragen und wenn du gute Berater an deiner Seite hast, nehmen die diese Punkte alle auf, packen die in diesen Stepplan und der hat dann ein Level, dass du damit auch in deine Geschäftsleitung gehen kannst, denen zeigen kannst, hört mal zu, ihr müsst nicht alle Schritte verstehen, aber ihr seht, es sind viele Schritte, das heißt, es wird eine gewisse Zeit dauern und dann kriegst du so ein gewisses Erwartungsmanagement auch intern hin und rechnest von dort einfach zurück. Und wenn ich mir das angucke, würde ich sagen, sind wir mehr oder weniger im Zeitplan geblieben. Was für uns als Organisation sportlich war, einfach weil wir sehr groß sind und dementsprechend auch an manchen Stellen behäbig. Aber alles in allem war dann das interne Projektmanagement irgendwann so stark und auch empowered, dass die alle mitziehen konnten, dass wir diesen Zeitplan eben einhalten konnten.
Jetzt wüsste ich gerne noch mal ein bisschen was zu den inhaltlichen Planungen. Also vielleicht bin ich da ein bisschen blauäugig, aber du hast ja das so beschrieben, dass der Investor ziemlich früh an Bord eigentlich kam und euch schon auch Zeitplan diktiert hat, also Zeitplan Wünsche geäußert hat und nicht ganz happy war, dass es ein bisschen länger dauern würde. Also es war ja ein sehr klarer Name offenbar. Ich hätte mir vorgestellt, ihr überlegt euch, will ich mich von etwas trennen oder nicht? Auf welche Art und Weise mache ich das? Ich treffe eine Entscheidung für einen Carve-Out. Dann hole ich mir jemanden, der mir mein Geschäftsmodell schön beschreibt und ein Investment-Memorandum macht. Und dann gehe ich irgendwie, nachdem ich vielleicht das soweit vorbereitet habe, und ich sage, jetzt kann ich mal jemanden reingucken lassen. Ich habe Zahlen aufbereitet, gehe ich dann damit an den Markt. Und dann wird es eigentlich ein wie auch immer gearteter, aber eher klassischer M&A-Prozess. Das klingt jetzt ein bisschen anders, was ich von dir höre.
Ist auch richtig. Wir sind ja jetzt unter uns, deswegen können wir ja auch offen miteinander sprechen. Uns fehlte da an der Stelle natürlich die Erfahrung. Das heißt, was wir am Anfang gemacht haben, ist genau das, was du beschrieben hast. Wobei man auch sagen muss, wir hatten 2 Jahre davor so eine Art Mini-Carve-Out schon mal gemacht in Frankreich. Das war dann jetzt für den großen Carve-Out, den wir gemacht haben, so eine Art Testballon. Und da haben wir halt viel gelernt, wenn du einen Geschäftsbereich, und der war damals wirklich sehr schön teilbar und dann auch ausgliederbar. Jetzt für den großen Carve-Out war die Diskussion am Anfang natürlich, wie machen wir es jetzt? Mit wem sprechen wir? Und da wir gar nicht den Zugang zu einer Investorenbasis hatten, mussten wir schauen, wie wir überhaupt an diese Investorenbasis da rankommen konnten. Wir haben dann Investoren gefunden, haben mit denen Gespräche geführt, die bei uns zu dem Eindruck geführt haben, dass das quasi das Universum ist, das wir bespielen können. Das wäre für uns im Business Case drin gewesen, aber am Ende des Tages wäre es nicht lukrativ gewesen. Heißt auch, nachdem wir dann entsprechend unsere Gedanken mit Beratern nochmal verifiziert hatten, kam dann sehr schnell die Rückmeldung zurück, lasst uns doch da einen Bieterprozess draus machen. Und die Kollegen haben dann den Markt angesprochen, haben diverse Investoren gefunden, die sich interessiert hatten. Und dann war das für uns, ich würde sagen, kein klassischer M&A-Prozess, weil wir das so typischerweise nicht machen. Wir haben die eingeladen, wir haben den Business Case vorgestellt. Wir haben den Investoren die Möglichkeit gegeben, sich den anzuschauen, Fragen zu stellen. Sie hatten die Möglichkeit, mit Fachabteilung zu sprechen, also gezielt Fragen zu stellen und haben dann am Ende des Tages eine Deadline gesetzt und gesagt, bitte bis dahin gebt ein Angebot ab. So, und dann gab es nochmal eine Runde 2. Aber danach sind wir relativ schnell auf einen Investor gekommen, mit dem wir gesagt haben, alles klar, mit euch würden wir es weitermachen, haben dann eine entsprechende Exklusivität vereinbart und sind den Prozess dann auch gegangen.
An welcher Stelle kamt ihr, Carsten, als Anwälte ins Spiel und wann hättet ihr an Bord kommen sollen?
Wir kamen ins Spiel recht frühzeitig. Ich erinnere mich aber noch ganz genau an den Tag, als mein Kollege und ich damals nach Ludwigsburg reisten und dann in den Konferenzraum kamen, wo ja ein riesiges Mann-Hummel-Team, ein riesiges Alex-Partners-Team und ich meine, die Leute auch schon damals am Tisch saßen und uns bombardierten mit Informationen, ja. Und wir saßen da und haben überlegt, ja, wie sollen wir denn das überhaupt in der Zeit überhaupt schaffen? Also heißt einerseits, wir waren sehr früh mit an Bord, haben deshalb auch noch live mitbekommen die Variantenbetrachtungsüberlegungen, die Gunnar vorher erwähnte. Und dann aber auch sind sehr früh reingekommen in die eigentliche Strukturierung. Also wie soll denn das künftige Target Operating Model hier überhaupt aussehen? Was kann die rechtliche Struktur sein? Was ist denn vorteilhaft? Und wie lange brauchen wir denn, um das hinzubekommen?
Okay, das klingt ja schon mal recht komplex. Da ging ja einiges vorab dann schon. Die ganzen Berater waren schon an Bord. Wie habt ihr die ausgewählt? Also nicht jetzt die einzelnen Namen, sondern die einzelnen Gewerke. Also für welche Zwecke habt ihr Berater gebraucht? Und das ist ja vielleicht vorab passiert. Wie habt ihr euer internes Team zusammengestellt?
Gehen wir mal auf die externen Berater. Ich glaube, uns war sehr, sehr schnell klar, dass wir das mit internen Ressourcen nicht werden stemmen können. Unser Leiter M&E hatte Erfahrung in dem Bereich schon aus früheren Carve-Outs. Und das war sein erster Punkt, dass er gesagt hat, also wir müssen hier wirklich gucken, dass wir nicht nur ein Projektmanagement haben, was stark ist, sondern eben auch empowered ist. Also das heißt, es muss wirklich ausgestattet sein, mit den Befugnissen gewisse Dinge entscheiden zu können, weil du ansonsten zu lange Abstimmungsschleifen und Entscheidungsschleifen hast. Nachdem diese Entscheidung relativ klar war, haben wir das entsprechend vorgestellt bei unserer Geschäftsleitung. Die waren damit einverstanden. Und dann sind wir auch schon in Medias Res gegangen und haben überlegt, okay, welche Berater sind die richtigen? Und für das Projektmanagement-Thema war es am Ende des Tages Deloitte, glaube ich, ist dem Umstand geschuldet. Big Four wussten wir, wenn wir das Projekt erweitern müssen an Ressourcenstelle, wäre das dort wahrscheinlich weniger ein Problem. Einfach, weil die Ressourcen besser vorhalten können als andere Berater und auch, weil die Erfahrung in dem Bereich schon hatten. Das heißt, wenn wir sagen dazu, das Gewerk wird größer oder auch kleiner, kann auch passieren, dann wären die an der Stelle einfach flexibler gewesen, darauf zu reagieren. Deswegen die Entscheidung dahin. Die Rechtsberater, Carsten, würde ich sagen, war vom Prozess her relativ schnell mit drin. Also wir hatten vorher immer mal wieder darüber gesprochen, wenn so ein Fall käme, wie könnte sowas aussehen? Und da habe ich dann schon relativ schnell die Rückmeldung von Carsten bekommen, Achtung, und dann geht das halt los, wie das immer so bei Anwälten ist. Ne? Du hast dann, hier, achte da drauf, da drauf, da drauf, und hast eine Liste mit 20 Punkten. Die habe ich mir natürlich nicht gemerkt, aber als es dann soweit war, dachte ich so, okay, gut, es gibt doch mehr als nur den einen Punkt, den du hier beachten musst, also sprich mal lieber rechtzeitig mit deinem Berater. Und wenn ich jetzt in der Rückschau einen der wesentlichen Punkte bringen würde, was bei einem Carve-Out relevant ist, dann ist es in der Tat genau der, bringen deine externen Berater relativ schnell an Bord. Nicht nur, weil sie Expertise mit reinbringen, sondern weil du die natürlich auch miteinander bekannt machen musst. Also dieses Thema, wir hatten am Ende des Tages 3 externe Berater, vielleicht waren es sogar nachher so am Ende des Tages noch viel mehr, aber die 3 Kernberater müssen gut zusammenarbeiten. Das heißt, das Team auch der externen Berater so aufzustellen, dass die gut miteinander können. Also wirklich diese weichen Faktoren, das war bei uns wichtig und das braucht Zeit. Also das passiert nicht, indem wir als quasi Klienten, Kunden, Mandanten sagen, wir möchten das gerne, sondern das musst du aktiv forcieren und natürlich auch ein Stück weit pflegen. Und das braucht Zeit. Und diese Zeit haben wir uns dann genommen und das hat am Ende des Tages, glaube ich, auch zum Erfolg dazu beigeführt.
Die Verzahnung der Berater hat ja auch was mit der Verzahnung dieser beiden Prozesse zu tun, Carve-Out und M&A-Prozess. Carsten, wie macht man das vernünftig?
Ja, also wir haben ja den Carve-Out-Prozess und den M&A-Prozess dann ab einem gewissen Zeitpunkt parallel gefahren. Ja, man fährt beides komplett parallel, bereitet vor, spricht mit Bietern, plant und kommt dann irgendwann über die Ziellinie. Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass in den beiden Workstreams sauber vorbereitet wird, dass aber auch ganz regelmäßig Austausch erfolgt, wo stehen wir, welche potenziellen Bottlenecks gibt's, wann sind wir ready to go. Ja, also wir sagen dazu multidimensionale Komplexität, die einem Carve-Out eben anhaftet, weil typischerweise M&A-Prozess und Carve-Out parallel gefahren werden und man sitzt dann zusammen im PMO, hat 3-mal die Woche mindestens Touchpoint-Calls und konzentriert sich vollumfänglich wie Teil des Konzerns auf die Transaktion. da werden natürlich Unmengen an Themen auch abgearbeitet dann. Ja, also Carve-out heißt übersetzt Komplexität, Komplexität, Komplexität. Und die muss gemeistert werden.
Und geführt. Also wir haben zwei Stränge, das hat Carsten eben gesagt. Gunnar, du hast gesagt, man muss das irgendwie miteinander zusammenbringen und das Empowerment muss da sein. Wie war das am Ende konkret? Wer hat den M&A-Prozess geführt? Wer hat den Carve-out-Prozess geführt? Und wer hat die beiden Stränge miteinander verknüpft?
Wir hatten dafür einen Steering Board oder Steering Committee gegründet. Da waren alle wesentlichen Stakeholder drin, einfach um sicherzustellen, dass wir diesen Informationsaustausch darstellen können. Wir haben aber genau das gemacht, was ich eingangs gesagt hatte. Wir hatten einen Projektmanager intern bestimmt, der für das gesamte Projektmanagement verantwortlich war. Dem nebengestellt war der Kollege aus M&E, also unser Leiter M&E, der eben die M&E-Seite so ein bisschen abgedeckt hat. Aber es gab immer einen, der oben drüber stand und das Ganze so im Blick hatte und geschaut hat, dass die einzelnen, wie du so schön gesagt hast, Gewerke auch das machen, was sie machen sollen, insbesondere auch in der Zeit, die wir intern dafür vorgegeben haben. Also das war das Setup.
Carsten? Ihr hattet da, erinnere ich mich gut dran, einen zweitägigen, meine ich auch, Workshop mit den einzelnen operativen Abteilungen und jede Abteilung hatte sozusagen dann auch ihre To-Dos, ihren Statusbericht, ihre Vorschau, alles, also wirklich, wirklich höchstgradig professionell organisiert und vom PMO ja zusammen mit den Beratern gesteuert, wirklich.
Mussten wir deswegen, glaube ich, auch machen, weil du Menschen mitnehmen musst auf dieser Reise. Also gar nicht mal so sehr, aber auch die Kollegen, die von dem Carve-out betroffen sind, sondern auch die Organisation. Ich erwähnte das ja eingangs. Also wir sind ein Familienunternehmen mit zwei Familien hinten dran. Veränderungen dauern bei uns normalerweise etwas länger. Wir sind nicht kapitalmarktorientiert und deswegen auch nicht kapitalmarktgetrieben. Heißt aber auch, du musst die Menschen, die Ewigkeiten bei Mann und Hummel dabei sind, mit auf die Reise nehmen und denen vor allen Dingen erklären, warum wir diese Dinge tun. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir reden jetzt über Carve-out, aber die Diskussionen, die dem voranging, warum wir das machen, in welcher Form wir das machen, die sozialen Aspekte, die damit einhergehen, aber eben auch die hart wirtschaftlichen Fakten, die dazugehören, das musst du Menschen erklären. Und jeder hat ein anderes Abstraktionslevel. Und das war auch Teil dieses Workshops, den wir dort veranstaltet haben, den Kollegen zu erklären, warum machen wir das eigentlich? Ja, und wie sieht vor allen Dingen eine Zukunft aus? Also, dass das nicht damit abgeschlossen ist, auch für Mann und Hummel nicht. Nach dem Closing, dass wir sagen, alles klar, und jetzt sind wir raus. Das musste eine Organisation auch erstmal erklären. Fand ich aber bei uns gut, weil es hat dafür gesorgt, dass die Kollegen mit auf die Reise gegangen sind. Und das war auch eins der Erfolgsgeheimnisse, denke ich.
Zu welchem Zeitpunkt wurde das denn allgemeines Wissen, dass da was passiert?
Ich denke, dass du in einem großen Unternehmen den Flurfunk nicht immer ausschalten kannst oder eigentlich kannst du ihn gar nicht ausschalten. Von daher mussten wir uns eigentlich von Tag 1 überlegen, wie sieht die Kommunikationsstrategie aus. Es gab ein Projektteam und auch da bei der Größe, das Projektteam an sich war schon so groß, dass du eigentlich nicht wirklich immer eine Vertraulichkeit darstellen konntest. Trotzdem muss ich sagen, bei dem Projekt hat das sehr lange gehalten, dass wirklich nichts in die Organisation geleakt ist. Jedenfalls nicht so lange, bis wir gesagt haben, jetzt kommunizieren wir aktiv. Und der Zeitpunkt war so ein bisschen davon abhängig, haben wir eine Investorenauswahl, mit der wir uns so sicher fühlen, dass wir den Weg weitergehen können. Nachdem das dann durch war, haben wir dann auch angefangen, immer weiter zu kommunizieren. Und wir haben das dann von unten nach oben kommuniziert. Wir haben mit den Führungskräften angefangen, haben sehr intensiv erklärt, warum wir es machen, wieder dieses Thema erklären, was wir eigentlich tun, damit die Kollegen dann in ihren jeweiligen Teams, sollten Fragen kommen, erklären konnten, warum wir das eigentlich machen.
Und das war ja damals zum Signing faktisch, auch wenn wir eine französische Put-Option damals unterzeichnet hatten. Das ist eine Besonderheit, weil auch eine entsprechend große Workforce in Frankreich beteiligt war. Entsprach dies aber faktisch sozusagen dem vorgelagerten Agreement, jawohl, das SPA, der Unternehmenskaufvertrag, so wie er Bestandteil der Option war, das gilt quasi als vereinbart. Und das ist sozusagen dann der Signing-Zeitpunkt. Also in der Tat sehr, sehr lange die Vertraulichkeit gut geschützt.
Das Signing mussten wir dann irgendwann auch kommunizieren, ja, weil der Investor börsennotiert ist und dann eben eine Ad-Hoc-Pflichtigkeit ausgelöst hatte, aber ja.
Jetzt hatten wir ja eben, Carsten, auch schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Frage zu beantworten, was baue ich eigentlich an Strukturen auf, die in dem herauszulösenden Teil noch nicht da ist, die ein Käufer aber vielleicht haben will. Ist das nicht so, je mehr ich da aufbaue, desto mehr Wert kann ich vielleicht generieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauche ich aber natürlich auch Leute, die es irgendwie machen. Also dieses Thema Vertraulichkeit dürfte ja umso schwerer sein, je mehr ich schon an Struktur ausarbeite.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das Thema auch richtig nuanciert. Also natürlich das Spannungsfeld zwischen welche wertsteigernden Maßnahmen kann ich auf dem Weg während des Carve-Outs hin zum Signing und Closing konzernseitig implementieren und aber gleichzeitig praktisch die Vertraulichkeit bewahren. Was man natürlich sehen muss, ist, dass viele Konzerne ja regelmäßig wertsteigernde Maßnahmen implementieren und nicht nur und ausschließlich anlässlich einer bevorstehenden Transaktion dies tun. Ja, also so, dass das jetzt nicht per se als Überraschung kommt, wenn man Strukturmaßnahmen, Optimierungsmaßnahmen und dergleichen einleitet. Aber ja, wenn ich richtig Hand anlegen will an meinem künftigen TOM, Target Operating Model, dann steigere ich natürlich auch die vermeintliche Gefahr, dass das Thema publik wird.
Und also wenn ich da meinen Kollegen Harald Späth, der den Bereich verantwortet, zitieren darf, vergesst bei allem den Kunden nicht. Der spielt nämlich auch eine Rolle, auch bei der Vorstrukturierung. Ja, also das Interesse des Kunden, das ist aber dann auch etwas, was sowohl den Investor, also den Erwerber, als auch uns als Veräußerer tatsächlich an den Tisch zwingend, um eine Lösung zu finden, die am Ende des Tages auch für den Kunden verdaubar ist.
Wobei bei euch ein Stück weit die Besonderheit bestand, dass ja die Kunden des letztlich veräußerten Geschäfts ja auch nach wie vor Kunden von eurem Kerngeschäft sind. Also dieser Balanceakt, hier die Kundenerwartung in jedem Fall auch richtig zu treffen, das war hier schon ein Meisterstück, ja.
Was auch wieder Teil des Workshops war, weil du natürlich eine Organisation, die vielleicht nicht immer diesen Kundenkontakt hat, in einer Rechtsabteilung oder auch einer IT-Abteilung, erklären musst, warum der Kunde hier so wichtig ist. Wir hätten auch einfach sagen können, ja warum, das ist ein gesellschaftsrechtlicher Vorgang, wir carven das out und dann ist es weg. So einfach ist es aber nicht. Der Kunde spielt eine große Rolle, zu Recht an der Stelle, aber er spielt eben auch diese Rolle und das muss berücksichtigt werden.
Kommen wir nochmal zu den Interessen des Käufers und den Strukturen. Wie unterschiedlich ist das Interesse von einem Strategen und einem Finanzinvestor, was der vorbereitet sehen möchte?
Strategen, die sich ein international operierendes Carve-Out-Geschäft anschauen, haben typischerweise schon einen internationalen Footprint. Heißt, gehen perspektivisch viel leichter damit um, dass das Carve-Out-Geschäft sich nicht nur auf Deutschland erstreckt, sondern dass eben auch Operations in China, in Japan, in Nordamerika und wo auch immer auf der Welt Teil des zu übertragenden Geschäfts sind. Finanzinvestoren hingegen haben, wenn sie nicht schon entsprechende Portfoliounternehmen mit einem so einen globalen Footprint erworben haben, haben typischerweise nicht diesen globalen Footprint. Heißt, da besteht natürlich die Schwierigkeit, dass sie unter Umständen gar keine Herstellungskapazitäten auf einzelnen Kontinenten haben, sodass man sich dann die Frage stellen muss, kann der veräußernde Konzern über entsprechende Transition Services oder andere Vertragsstrukturen noch ein Stück weit weiter bedienen? Ja, also man hat, glaube ich, das Auseinanderlaufen von internationalem Footprint und dann natürlich auch von Bedarf. Ja, also ein großer Konzern, der von einem anderen Konzern erwirbt, sieht möglicherweise mehr Synergien und möchte vielleicht auch weniger erwerben als ein Private Equity, dem so ein Footprint fehlt, der natürlich im Prinzip das gesamte Geschäft haben möchte.
Dann gehen wir doch nochmal auf euer ureigenes Terrain, auf die rechtliche Seite. Was macht ein Carve-Out aus juristischer Perspektive zu so einem besonderen Projekt?
Oh, ich denke schon die Komplexität. Also du musst, und das ist jetzt auch so in der Rückschau, was sich herauskristallisiert hat, du musst parallel denken, du musst die Komplexität versuchen zu managen, was gar nicht so einfach ist. Du hast extrem viele Stakeholder, du hast viele Spieler, du hast super viele unterschiedliche Interessen. Und so wie Carsten es beschrieben hat, das war bei uns nämlich genau auch das Thema. Teilweise waren die Strukturen auf Erwerberseite gar nicht da. Und dann redest du sehr schnell über den internationalen Kontext, der natürlich seine ganz eigenen Spielregeln hat. Also nur als Beispiel, eine Gesellschaft in Indien zu gründen, die unser indisches Geschäft aufnehmen konnte, das haben wir uns, glaube ich, alle etwas schneller vorgestellt und weniger kompliziert, als es am Ende des Tages war. Das heißt also, die Komplexität, das zu managen, das war die Herausforderung, aber das ist auch das, was am Ende des Tages unheimlich viel Spaß gemacht hat.
Das Besondere am Carve-Out aus juristischer Sicht, um das zu ergänzen, ist natürlich, ich verkaufe ja nicht einfach eine schon fertig bestehende Legaleinheit samt ihrem Geschäft mit einem einfachen 100% Share-Deal, sondern ich muss ja in den meisten Fällen das Carve-Out-Geschäft erstmal herauslösen aus dem Konzern. Und das ist ganz häufig stark integriert. Beispiel sind die sogenannten Zebra-Werke. Ja, wir stellen uns ein großes Produktionswerk vor, einen diversifizierten Konzern. Und in diesem Werk wird natürlich nicht nur das Carve-Out-Geschäft gefertigt, sondern auch andere Produkte, die eben zum Kerngeschäft gehören. Mitarbeiter bedienen ein und dieselbe Maschine, die aber verschiedene Produkte herstellt. Mitarbeiter sind mehrfach qualifiziert. Lieferanten liefern nicht nur fürs Carve-Out-Geschäft, sondern auch für das Kerngeschäft. Kunden nehmen nicht nur Carve-Out-Geschäft ab, sondern auch das Kerngeschäft. Und das zu separieren oder zu entflechten, wie man sagt, die ganzen Disentanglements vorzunehmen, das ist das Thema Komplexität, das Gunnar ansprach. Heißt, ich muss, um am Ende im Idealfall aus Verkäufersicht Anteile zu veräußern, im Vorfeld erstmal alles, was zum Carve-Out-Geschäft gehört, bündeln, entweder in die eine Einheit packen, deren Anteile dann erworben werden, oder drunter noch Tochtergesellschaftsstrukturen bilden. Und das ist eine lange, lange komplexe Reise. Wie sie aber, und das ist der Punkt, Bastian, den du vorher auch schon angesprochen hattest, wie sie dann in dem sogenannten Carve-Out-Step-Paper, Reorganization-Step-Paper abgebildet sind. Und das zum Managen. An vielen Fronten, auf vielen Kontinenten gleichzeitig, rechtlich sauber und dann auch noch mit einer harten Timeline, ja, das macht Spaß.
Also das stelle ich mir juristisch ziemlich komplex vor, ja. Ihr stellt es mir inhaltlich aber auch schwierig vor. Also du hast eine Maschine und die produziert künftig für zwei unterschiedliche Eigentümer. Und jeder der beiden Eigentümer hat ja irgendwo dann auch die Freiheit zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Was dann wiederum auch natürlich Auswirkungen hat auf den anderen, der die Maschine benutzt. Wie regelt man so etwas?
Also wir haben es versucht zu regeln, indem wir entsprechende Verträge verfasst haben, die ganz klar regeln, wer produziert für wen. Weil das ist dieses Abhängigkeitsverhältnis, von dem Carsten sprach. Auch aufgrund der engen Zeitlinie konnten wir eben nicht zum Closing darstellen, dass das gesamte Geschäft schon komplett getrennt ist. Also das wäre nicht realistisch gewesen. Und ehrlicherweise muss man sagen, also wir sind immer noch dabei, das zu entflechten, das Geschäft. Also von daher, das ging vorher nicht. Und das kannst du nur vertraglich regeln, aber man kann es eben auch vertraglich regeln. Die Schwierigkeit dabei ist halt, du hast halt dann ein Abhängigkeitsverhältnis, was ein Stück weit anders ist als die Eingangs- oder die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation war, du hast einen Erwerber, der möchte ein Geschäft erwerben. Idealerweise standalone, es funktioniert, es ist profitabel, er weiß genau, was er machen muss. Hier bringst du eine Komplexität rein, die halt bedeutet, es gibt ein Lieferverhältnis oder eine Lieferabhängigkeit in beide Richtungen, ja, also nicht nur wir liefern an den Erwerber, sondern umgekehrt er auch an uns, die manchmal den Interessen, das komplett zu separieren, ein Stück weit entgegensteht. Kannst du aber regeln. So haben wir das gemacht. Wir haben entsprechend komplexe Verträge aufgesetzt. Und so wie Carsten gesagt hat, also das ist dieses Lieferverhältnis, aber dem vorgelagert ist auch schon, was machst du denn mit deinem IT-System? Also du sprachst jetzt von der Maschine. Da kann man das, glaube ich, noch greifbar fassen und auch entsprechend regeln. Aber was machst du mit IT-System? Wenn du ein eigenes ERP-System hast und das auf einmal teilen musst mit jemand anderem, das ist gar nicht so einfach, weil wir wollen natürlich nicht, dass der Erwerber Zugriff hat auf unser ERP-System. Also musst du das vorher trennen. Trennst du es vorher, kannst du dir die Frage stellen, können die mit unserem ERP-System überhaupt umgehen? In der Regel nicht, weil die ein anderes hatten, weil sie noch keinen SAP hatten, was auch immer. Das heißt, du musst auch da sicherstellen, dass die das überhaupt bedienen können. Wiederkommend aus der Perspektive von uns, wir müssen unseren Kunden bedienen. Und wenn der Kunde einen Auftrag in unser ERP-System platziert, dann muss das abgearbeitet werden können. Wenn das der Erwerber nicht kann, dann reden wir mit dem drüber, das haben wir so gemacht und haben dann gesagt, okay, wir helfen euch dabei, dass ihr in einer entsprechenden Transitionsphase lernen könnt, wie das funktioniert. Wir stellen euch das System hin, wir separieren es von unserem und geben euch eine gewisse Anschubhilfe, dass ihr das nachher am Ende des Tages selbst organisieren und auch bedienen könnt.
Oh, da brauchen wir auch einen Käufer, der Lust hat, das alles mitzugehen.
Das ist wahr.
Du schilderst gerade natürlich auch etwas, was man auch als Pragmatik bezeichnen könnte, ja. Also es ist ja eine absolute Illusion zu glauben, dass ich einen Carve-Out bis ins letzte Detail ausregeln kann, bis ins letzte Detail vorbereiten kann und dann ab dem Tag 1 alles wundervoll funktioniert. Also wenn wir bei Carve-Out von Transaktionssicherheit sprechen, Ja, was ja ganz erheblich ist, und ich hatte ja auch vorher schon in der Diskussion gesagt, nichts ist schlimmer als eine abgebrochene oder steckengebliebene KV-Transaktion. Transaktionssicherheit heißt eben nicht nur Tag 1, Closing, sondern auch noch danach. Für die Mitarbeiter, die betroffen sind, für die Kunden, die betroffen sind, für den abgebenden Konzern. Also das reicht viel, viel weiter, der Betrachtungshorizont. Und das sind einfach Themen, die muss man zwingend auf dem Schirm haben.
Gunnar, da hat Carsten jetzt schon eins der Learnings angesprochen, die du dankenswerterweise ja auch in einem LinkedIn-Post schon veröffentlicht hast. Ich greife den trotzdem mal auf, auch wenn es Punkt 4 ist. Be pragmatic always und always in Großbuchstaben. So, was verbirgt sich da sonst noch dahinter?
Naja, dieses Be pragmatic always ist etwas, was ich auch für mich und mein Team in Anspruch nehme. Wir als Juristen müssen pragmatisch sein, dass das, was uns auszeichnet, weil andernfalls würden wir keinen Mehrwert schaffen können für ein Unternehmen als Inhouse-Juristen. Das war aber so, wie Carsten das ein bisschen geschildert hat, genau hier eben auch wichtig. Denn die Komplexität, die ist da, also die ist auch unbestreitbar. Die Komplexität zu managen ist eine Aufgabe, die du, glaube ich, nur dann schaffen kannst, wenn du versuchst, pragmatisch zu sein. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir waren immer transparent, auch gegenüber dem Erwerber, also auch transparent dahingehend, wo sehen wir wirklich Komplexitäten, die nach unserer Einschätzung vielleicht der Erwerber gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn du das adressierst, brauchst du dann trotzdem noch eine Lösung. Und diese Lösung ist, so wie Carsten das ja ein bisschen beschrieben hat, du musst Werke, diese Zebrawerke, die ominösen, du musst die trennen. Das schaffst du nicht von heute auf morgen, denn die Pressen, die du brauchst, um solche Plastikteile zu formen, die wiegen Tonnen. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, die schaffe ich jetzt mal von A nach B. Dafür brauchst du wirklich einen Plan. Und diesen Plan so aufzusetzen, dass das Geschäft weiterläuft, wiederum der Kunde zufrieden ist, du aber auch kein Wert vernichtest für den Erwerber, weil dann hättest du wieder dieses Problem gehabt, dann passt das nicht in den Business Case. Das alles zu organisieren, du brauchst dafür Pragmatismus oder vielleicht auch, kann man es ausdrücken, Flexibilität, geistige Flexibilität. Du musst immer bereit sein, dich auf eine Situation, die du alleine oder auch mit dem Erwerber erarbeitest oder konfrontiert siehst, die versuchen, mit Blick auf den Zweck oder das Ziel, was wir erreichen wollten, nämlich das Geschäft zu separieren, dafür offen zu sein. Und das ist so, Carsten sagte das schon, wir hatten Glück mit unserem Erwerber, die waren da immer bereit, also darüber zu sprechen und auch immer eine pragmatische Lösung zu finden. Man muss aber auch sagen, dadurch, dass wir das Geschäft halt in- und auswendig kennen, waren wir in der Regel diejenigen, die diese pragmatischen Lösungen vorgeschlagen haben.
Ja, das muss wahrscheinlich so sein. Focus on the outcome, not the output, ist eigentlich Punkt 1. Kannst du damit was anfangen, Carsten?
Ja, das Ziel sozusagen vor Augen zu haben und auf das Ziel hinzuarbeiten, ich denke, das ist natürlich das, was Gunnar hier bei Verfassen des Postes primär als Intention hatte. Und das heißt natürlich, dass wir uns nicht auf dem Weg dorthin in irgendwelchen Details verlieren, sondern dass wir pragmatisch, aber auch fokussiert auf das Ziel hinarbeiten. Und das heißt einerseits Signing, das heißt Carve-out Completion, das heißt Closing und das heißt Post-Closing.
Wenn ich da noch ergänzen darf, das spielt so ein bisschen in dieses Thema pragmatisch sein mit rein. Insbesondere jetzt für mich mit der Zusammenarbeit mit Carsten. Also was ich zum Beispiel nicht brauche, ist, ich brauche keine 1000 Seiten Vertrag. Ich möchte, dass das Wesentliche in dem Vertrag geregelt ist. Es muss handhabbar sein, damit pragmatisch, weil am Ende des Tages so viele Kollegen mit diesem Vertragskonstrukt tagtäglich arbeiten müssen. Das sehen wir jetzt noch Jahre später nach der Transaktion. Dass für mich nicht der Output wichtig ist, also so viele Seiten wie möglich Vertrag zu produzieren, sondern wirklich präzise auf den Punkt zu beschreiben, was machen wir hier, warum machen wir das, was sind die Rechtsfolgen, die Konsequenzen und das alles in einen Kontext zu packen, der immer eins im Blick hat und das ist, warum machen wir das? Uns von dem Geschäftsbereich trennen, weil wir uns auf unsere Kernkompetenz Filtration konzentrieren wollen.
Assign the best team to the project, das ist was, wo man spontan wahrscheinlich sagen würde, na klar. Und das ist vermutlich in der Praxis so ziemlich das Schwierigste, weil diese Leute auch überall woanders gebraucht werden. Wie habt ihr das gelöst?
Ist korrekt. Da hat bei uns tatsächlich Ton from the Top geholfen, war aber auch ein bisschen Werben in der Geschäftsleitung. Denn ich glaube, die Tendenz, nicht die besten Leute, die man im Unternehmen hat, also seine Talente, auf so ein Projekt zu setzen, die Verlockung ist, glaube ich, relativ groß. Wir haben es über unsere Geschäftsleitung gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben Kollegen, von denen wir denken, dass sie die Geeigneten sind, also tatsächlich auch Talente. Und unsere Geschäftsleitung überzeugt, dass sie dahinter stehen, dass diese Kollegen auf dieses Projekt gesetzt werden. Ich glaube, die Kollegen, die wir im Kopf hatten, die waren eher begeistert, deren Vorgesetzte in der Regel nicht, weil sie natürlich gute Leute verlieren und das war absehbar eben für eine längere Zeit. Aber die Vergangenheit oder die Erfahrung zeigt, wenn du das nicht machst, hast du nicht diese Dedication, wie man so schön im Englischen sagt, die du brauchst, um dieses Projekt wirklich in der vorgegebenen Zeitschiene durchzuprügeln manchmal, muss man sagen. Und das geht nur, wenn du wirklich die besten Leute hast.
Gilt vermutlich auch für die Berater. Da hast du so schön formuliert, retain a trustworthy advisor und noch dazu gesetzt, who is fun to work with.
Auch das korrekt. Jetzt gucke ich einen Carsten an. Die Zuschauer oder die Zuhörer können das leider nicht sehen. Finde ich ganz wesentlich. Also wir hatten eine Zeitlinie und wir arbeiten immer noch auf diesem Projekt zusammen. Wenn du da keinen Berater hast, der erstens nicht willig ist zu verstehen, was wir eigentlich machen, da bist du wieder bei dem Punkt, warum machen wir das eigentlich? Ja, und als Familienunternehmen ist eben auch diese soziale Komponente nicht ganz unwichtig für uns gewesen. Das heißt, wenn du einen Berater hast, der einfach sagt, okay, da wird halt abgebaut, dann funktioniert das nicht. Ich erinnere mich an den einen Tag, als wir bei Carsten im Büro standen. Jetzt muss man wissen, Norton Rose sitzt in einem schönen Tower in Frankfurt und man guckt halt runter auf Frankfurt. Und als wir so mitten in den Diskussionen waren, wie wir das alles strukturieren und was das eigentlich bedeutet, saßen wir beide zusammen, schauten auf Frankfurt runter und haben gesagt, wir dürfen eins nicht vergessen, hier geht's um Menschen. Also das, was wir machen ist, wir beschreiben Papier als Anwälte, aber hinter dem, was wir auf dieses Papier schreiben, steht jeweils ein Individuum. Und wenn du einen Berater hast, der das nicht versteht, dann finde ich es schwierig, damit zusammenzuarbeiten. Also das ist, dafür ist da zu viel at stake, wie man so schön sagt. Und jetzt diese ernsthafte Komponente außen vor gelassen. Dadurch, dass das Projekt so lange dauert und du wirklich viele Stunden am Tag darauf arbeitest, brauchst du auch jemanden, mit dem du mal lachen kannst. Also so ernst und bedauernswert diese Themen manchmal sind, darfst trotzdem nicht vergessen, dass du am Ende des Tages auch Spaß haben musst und auch Spaß haben darfst.
Da hast du auch, glaube ich, dann den fünften Punkt, Be Humble, schon sehr schön mit eingeflochten. Carsten, das war ein bisschen Honig um den Bart, hast du dir bestimmt auch verdient. Aber im Gegenzug, klär uns nochmal auf. Die Käuferseite ist dabei ja auch nicht unwichtig. Private Equity interessiert sich in vielen Fällen für Carve-Outs. Was ist deine Erfahrung? Was können Finanzinvestoren falsch machen in dem Prozess?
Also falsch machen kann man natürlich in jedem Prozess viel. Im Carve-Out kulminiert sich das, weil er so komplex ist. Also das fängt an mit, was ist überhaupt eine darstellbare Timeline? Was ist ein darstellbarer Businessplan für das Carve-Out-Geschäft, auch im Nachgang? Welchen geografischen Footprint habe ich? Und wie gehe ich, und das ist ein ganz wichtiges Thema bei diesen Transaktionen, künftig mit dem Geschäft um? Und das ist sicherlich in vielen Teilen ein Vorurteil, aber es heißt ja oft, der Finanzinvestor kommt an Bord und dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Und da eine gewisse Sensibilität, Fingerspitzengefühl mitzubringen, das unterscheidet. Und aus unserer Sicht hat Mutares dieses Fingerspitzengefühl hier absolut mitgebracht. Die wussten, dass es eben auch um Mitarbeiter geht, dass es auch um die Zukunft des Geschäfts geht, dass es um den globalen Footprint geht. Und wir haben die kennengelernt als sehr, sehr professionelle, verständnisvolle Berater, die wirklich Interesse dran haben, ein Geschäft weiterzuentwickeln und nicht nur drauf schauen, okay, 3 Jahre später mache ich wieder einen Exit und weg. Ja, also da ist sozusagen die Fähigkeit, sich in die Schuhe des veräußernden Konzerns zu stellen, ist aus meiner Sicht absolut wesentlich. Ja.
Jetzt ist der Verkauf der Kunststoffsparte an Mutares ja gut über die Bühne gegangen. Ich glaube, wir haben auch gelernt, dass das durchaus strukturiert geplant war mit all dem Pragmatismus, den es brauchte. Wir haben ein paar Learnings besprochen. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmt irgendetwas, Gunnar, wo du sagst, wenn ich das nochmal mache, das mache ich anders.
Gibt es bestimmt. Bei uns, muss ich in der Rückschau sagen, gar nicht so viel. Es gibt ein Thema, da kann man vielleicht ein bisschen drüber sprechen, aber auch nicht zu sehr im Detail. Das sind wirklich die Feinheiten. Bei uns im Zweifel streitet man sich vor einem Schiedsgericht oder streitet man sich vor einem ordentlichen Gericht. Da hat sich meine Meinung so ein bisschen geändert. Ich glaube, zukünftig würde ich, unterstellt, du kriegst das vereinbart mit einem Erwerber, eher vor ordentlichen Gerichten streiten wollen, weil einfach Schiedsgerichte relativ träge sind. So würde ich es jetzt sagen, ohne dem Schiedsgericht an der Stelle nahe treten zu wollen. Das wäre so das Einzige, was sich ändern würde, wenn wir das zukünftig nochmal machen würden. Ansonsten kann ich nur zusammenfassen, das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Du brauchst schon gute Berater. Und dieses Pragmatismus hat natürlich auch eine Kehrseite. Bist du zu pragmatisch, gehst du eventuell zu viele Risiken ein. Und das ist was, das war jetzt kein Learning bei uns, weil Carsten dafür mit seinem Team gesorgt hat, dass das sauber abgebildet war. Aber ich in meiner aktuellen Rolle muss pragmatisch sein. Ich muss unser Geschäft pragmatisch beraten, mein Team auch. Hätten wir diesen Pragmatismus zu sehr in diesem Carve-Out verankert, dann glaube ich, hätte das zu einer Kehrseite führen können, dass wir zu viele Risiken vielleicht nicht in dem Detailgrad abgehandelt hätten, wie wir es jetzt getan haben. Und wir halt dadurch merken, dass uns das in der Diskussion, wenn es mal Themen gibt, wirklich hilft. Einfach weil wir an den richtigen Stellen ausführlich beschrieben haben, warum wir gewisse Dinge gemacht haben oder was wir damit bezwecken oder wie wir sie in der Zukunft machen wollen. Und das hilft uns auch heute noch bei den Diskussionen, die du typischerweise und auch, glaube ich, ganz natürlicherweise mit einem Erwerber hast. Weil irgendwann, wenn das Geschäft auseinandergeht und auch tatsächlich anfängt auseinanderzugehen, hast du unterschiedliche Interessen und damit auch entsprechende Diskussionen. Aber unser Vertrag hat wirklich geholfen, auch wenn er sehr komplex und ausführlich ist, mit diesen Themen umzugehen, weil das finde ich immer so schön. Für jede Situation, die sich danach ergeben hat, finden wir heute in den Verträgen tatsächlich eine Entsprechung, auf die wir referenzieren können.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne von dir, Carsten, nochmal hören. Was hat sich denn an deiner Lernkurve getan über die Transaktionen, die du bislang begleitet hast? Wo waren Dinge, wo du gesagt hast, das habe ich am Anfang vielleicht so gemacht, heute weiß ich, das macht man eigentlich anders?
Wo ich sehr viel dazu gelernt habe in den letzten Jahren, ist auf dem Thema also Visualisierung. Ja, kein Kunde der Welt möchte heute noch lange ausführliche E-Mails haben oder gar Memos oder furchtbar umfassende PowerPoint-Präsentationen mit viel Text. Es gibt einen mir sehr, sehr wichtigen Kunden, der sagt immer, also am liebsten ist es mir, wenn ich auf meinem iPhone, wenn ich den Bildschirm sehe, wenn ich auf diesem Display, auf dieser kleinen Fläche alle wesentlichen Informationen habe. Und das ist für mich auch Ansporn, seit vielen Jahren wirklich noch konzentrierter, noch präziser und noch mehr to the point zu kommen. Also die Komplexität, die so ein Riesenprojekt anhaftet, noch mehr in eine einfache Botschaft zu packen, das ist brutal schwer. Und ich würde sagen, viele Juristen und auch ich am Anfang tun sich da schwer, ja, weil sie ein Stück weit dann einfach auch sich mehr exponieren. Aber ich glaube, das ist es, was am Ende auch ein Top-Berater auf so einem komplexen Prozess ausmacht, der einfach auch sagen kann, ja, so ist es und let's go for it, anstatt sich hinter vielen if und provided that und dergleichen anderen Caveats zu verstecken. Ansonsten vielleicht noch das Thema internationales Team führen. Ja, man neigt ja oft dazu zu glauben, dass man sehr, sehr viel alleine kann. Also das Thema Co-Staffing, Arbeitsteilung auch mit dem Kunden zusammen war hier auf der Transaktion eine sehr, sehr schöne Lernkurve. Wir waren stark integrierter Teil des PMO, konnten dadurch Arbeit wunderbar teilen. Keiner hatte das Gefühl, dass er irgendwie total am Limit geht, während die anderen eher weniger am Limit sind. Also das war hier auch eine tolle Lernkurve. Insofern, das sind so, glaube ich, die zwei Takeaways, die ich in den letzten Jahren besonders intensiv gelernt habe für mich. Ja.
Also die Komplexität einer Cover-Transaktion auf den Bildschirm eines iPhones zu reduzieren, klingt mir nach einer Herausforderung, an der ihr zwei auch künftig noch ein bisschen tüfteln könnt, aber die Ziele sollen ja auch nicht ausgehen. Wir haben etwas mehr Zeit gebraucht, als wir das sonst tun. Wir haben fast die Stunde erreicht. Das ist fast unzumutbar, aber in diesem Falle glaube ich nicht, weil es war wirklich sehr, sehr spannend. Das war mir ein Vergnügen. Ich bin sicher, dass unsere Hörer genauso viel Freude an den ganzen Insights haben, die ihr da rausgelassen habt. Das war ihr großes Kino. Dafür sage ich euch ganz herzlichen Dank. Und ich sage natürlich unseren Hörern auch ganz herzlichen Dank für euer Interesse. Danke und bis bald. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com